Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 271 des Politik-Podcasts aus dem Hauptstadtstudio, des Korrespondentengespräch von hier. Und für den heutigen Podcast habe ich mir mal eine lange Liste ausgedruckt. Die kommt von der Bundesagentur für Arbeit. Und die sagt gerade ganz aktuell, was so sogenannte Engpassberufe sind. Also Berufe, in denen uns im Moment Personal fehlt. Das geht los von Pflasterern und Pflastererinnen bis hin zu Berufen in der Hörgeräte, Akustik. Überall fehlt im Moment das Personal, fehlen im Moment die Fachkräfte. Ich glaube, jeder und jede von uns merkt das auch, wenn man im Restaurant sitzt, Aushänge, die Personal gesucht. Oder auch in anderen Dienstleistungsberufen oder eben auch auf dem Bau. Es gibt ganz verschiedene Berufe. Und das ist heute unser Thema, nämlich der Fachkräftemangel in Deutschland. Über den wollen wir mal reden, weil der gerade so akut ist. Laut IFO-Institut sucht fast die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland im Moment dringend, händeringend Personal. Ich will darüber aber nicht alleine reden, sondern zugeschaltet aus dem Homeoffice ist
Volker Fintermann. Hallo, ich grüße dich, Katharina.
Hallo Volker. Volker, du bist unser Experte für die Wirtschaftspolitik und die Sozialpolitik. Und aus dem Kölner Funkhaus ist uns zugeschaltet
Kate Malaike von der Bildungsredaktion Campus und Karriere. Hallo zusammen. Hallo Katharina. Hallo Volker.
Hallo Kate.
Grüße dich.
Ja, und ich bin Katharina Hamberger. Ich bin hier im Hauptstadtstudio zuständig unter anderem fürs Innenministerium. Und da fällt ja der Bereich auch Einwanderung, Fachkräfteeinwanderung unter anderem mit rein. Da habe ich mich auch in den vergangenen Jahren viel damit beschäftigt. Erstmal die Frage an euch beide. Also dieser Fachkräftemangel scheint ja zu den Krisen, die diese Bundesregierung im Moment zu bewältigen hat, eine weitere zu sein, die jetzt auf die Ampel zukommt. War das vorhersehbar und woran liegt das denn, dass wir im Moment so einen massiven Mangel an Fachkräften haben?
Wenn ich mal anfangen darf, das hat sich seit Jahren aufgeschaukelt. Ich glaube, das muss man ganz nüchtern so sagen. Es gibt viele Defizite in der Bildungspolitik, da wird Kate einiges zu sagen können. Es gibt Defizite in der Einwanderungspolitik, es gibt Defizite in der Ausbildungspolitik. Und was jetzt natürlich verschärfend für diese Koalition dazukommt, ist dann der demografische Faktor. Also wenn wirklich so die ab 57 bis 64 Geborenen so allmählich in Ruhestand gehen, dann fehlen uns tatsächlich Leute. Die Geburtenquote ist ja deutlich zurückgegangen. Das war 1964. Mal 1,4 Millionen pro Jahr Kinder, die geboren wurden.
Jetzt die Babyboomer sind das, ne?
Genau, das sind die Babyboomer. Jetzt sind es in den letzten Jahren deutlich unter einer Million. Also da fehlen effektiv die Leute und man hätte schon vor Jahrzehnten anfangen müssen, mit einer gezielten Zuwanderungspolitik mehr zu tun. Aber da nimmt Deutschland einer der letzten Plätze ein. Da hat man zu wenig getan, das wirst du bestens wissen. Da fängt man ja jetzt erst an, sich wirklich Konzepte zu überlegen, wie man qualifizierte Fachkräfte ins Land holt. Und was lange Zeit funktioniert hat, die billigen Arbeitnehmer aus Osteuropa nach der EU-Erweiterung. Das funktioniert im Moment auch nicht mehr so gut und vor allen Dingen kommen da ganz selten die qualifizierten Kräfte, die man wirklich braucht.
Genau, wenn man zum Beispiel mal in den Hotel- und Gaststättenbereich guckt, wo wir das jetzt gerade auch in Ferienzeiten wunderbar beobachten können, da kann man wirklich sagen, Volker hat völlig recht, das ist ein längst bekanntes Problem gewesen in vielen Branchen, nicht in allen, aber in vielen Branchen und es ist einfach nicht erhört worden, dieses Problem, es ist nichts dagegen getan worden. Dann kam noch Corona, was zum Beispiel jetzt gerade im Gaststättenbereich enorm gezeigt hat, durch die Schließung und so war da einfach auch plötzlich kein Job mehr da, es waren keine Perspektiven mehr da. Jetzt haben alle wieder auf, aber die Leute sind nicht da und es fällt jedem auf. Köche hatten wir auch schon vorher keine, ja, also weil die Arbeitsbedingungen bisweilen auch nicht gestimmt haben. Das ist ein Problem, was sich jetzt wirklich nicht mehr verschweigen lässt.
Das ist ja ähnlich auch bei den Flughäfen im Moment das Problem, ne? Genau. Also dass Corona dazu geführt hat, dass an den Flughäfen viele Leute entlassen worden sind, aber auch die Arbeitsbedingungen da ja nicht so toll sind. Ein Teil hat wohl die Paketbranche gewechselt. Arbeitsbedingungen sind vielleicht da auch in Teilen streitbar, aber offenbar ist das attraktiver für viele Leute. Und jetzt stehen die Fluggesellschaften, die Flughäfen da und haben kein Personal mehr, weil man in der Vergangenheit viel verpasst hat. Volker, wie viel liegt da denn bei den Stichwort Arbeitsbedingungen bei den Unternehmen selbst? Kann man das festmachen? Teil Politik, Teil Unternehmen?
Ja, ein Stück weit muss man schon mal unterscheiden, um welche Fachkräfte es geht. Also wenn es um einfach qualifizierte Arbeitskräfte geht, dann wurde das ja zum Teil auch einfach durch Zuwanderung aus dem Ausland gelöst. Bei den Flughäfen beispielsweise, bei der Gepäckabfertigung, sollen ja jetzt einfach angelernte Fachkräfte aus der Türkei geholt werden, um das jetzt in den kommenden Monaten zu lösen. Aber in vielen Bereichen geht es ja tatsächlich auch um qualifizierte Facharbeiter, Fachkräfte, also die wirklich was von ihrem Handwerk verstehen. Und da gibt es viele Defizite auch in der beruflichen Ausbildung, auch dass wir noch eine wahnsinnig hohe Quote von Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher haben, die dann ohne eine Qualifikation irgendwie in Erwerbsleben so reindümpeln und meistens nur als Hilfskräfte unterwegs sind. Das heißt, gerade der ganze Faktor oder Sektor der beruflichen Qualifizierung wurde bei uns auch jahrelang vernachlässigt, obwohl immer das duale Ausbildungssystem erheblich gelobt wird. Aber auch viele Unternehmen haben dafür zu wenig getan, auch für die betriebliche Weiterbildung. Da hätte ungleich mehr passieren müssen. Da findet jetzt ein spätes Aufwachen statt. Da wird nach Hilfsprogrammen durch den Staat gerufen vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag und anderen. Aber die Unternehmen selbst haben das aufgrund der guten Konjunktur der zurückliegenden Jahre auch ein gutes Stück weit verschlafen.
Obwohl ich, würde ich gleich an Kate weiterreichen, weil du ja als Bildungsexpertin das, glaube ich, auch nochmal besser einordnen kannst. Aber ich habe da noch eine Frage. Ich habe letztens gelesen, dass es auch wiederum so ist, dass das duale Ausbildungssystem, das wir haben, ja teilweise also eigentlich sehr attraktiv ist, aber dass in den vergangenen Jahren viele, die ein Abitur gemacht haben, sich dazu entschlossen haben, zu studieren und gerade nicht in dieses duale Ausbildungssystem zu gehen und damit jetzt auch den Handwerksbetrieben eben als Fachkräfte fehlen, weil sie, weiß ich nicht, Medienwissenschaft oder irgendwas anderes dann als Studium begonnen haben.
Genau, das ist die Attraktivität des dualen Ausbildungssystems hat enorm gelitten, obwohl es in der ganzen Welt gelobt wird, hat es aber sozusagen heimisch ein großes Problem, nämlich genau die der Volker vorhin schon skizziert hat. Also ich nehme mal die aktuelle Zahl, die heute aus dem Maschinenbau kommt. Da sagen doch die deutschen Maschinenbauer, dass sie zum Ende des jetzt gerade abgelaufenen Ausbildungsjahres 37.000 Ich wiederhole, 37.000 von 92.000 angebotenen Ausbildungsplätzen nicht besetzen können. Das ist eine riesige Zahl, die sich nicht von heute auf morgen quasi füllen lässt. Ja, da muss man natürlich mal darüber reden, was könnten denn jetzt Maßnahmen sein, die uns akut helfen können und welche brauchen wir längerfristig. Längerfristig haben die Unternehmen es nicht geschafft, die Gruppe, Katharina, die du gerade angesprochen hast, also die, die Abitur haben, für das duale Ausbildungssystem zu gewinnen, weil es immer klar war, wenn ich eine Ausbildung mache, dann bin ich für immer im betrieblichen Bereich. Das ist Quatsch, weil man kann ja auch studieren, man kann sich weiterentwickeln. Diese Perspektiven sind nie eröffnet worden. Und das andere ist, wir haben noch ganz viele Menschen, die auch sehr gut und qualifiziert sind, wunderbare Mitarbeiter werden könnten, aber eben kein Abitur haben. Und die haben Unternehmen vielleicht gar nicht so im Blick. Also Stichwort Hauptschüler sind auch ein großes Potenzial.
Und dann kommt die Bezahlung natürlich noch dazu.
Na klar.
Ja, in vielen Bereichen ist es so, dass diese Berufe bescheiden entlohnt werden. Und du hast es erwähnt, dass die Aufstiegschancen häufiger noch bescheiden sind. Also die Möglichkeiten, sich zu entwickeln, ja, ein Berufsleben ist ja lang in der Regel und nicht nur 5 bis 10 Jahre. Da soll ja mehr passieren für viele. Und da gibt es in vielen Betrieben zu wenig Möglichkeiten oder in vielen Branchen auch zu wenig Möglichkeiten. Verbessern kann sich ja meistens nur, wer den Job wechselt und zu einem anderen Unternehmen geht. In den Unternehmen ist das selten wirklich gut möglich.
Ist das nur eine Frage von Bezahlung oder ist es auch eine Frage von Rahmenbedingungen, die auch in Teilen von der Politik gelöst werden? Also Fragen von Arbeitszeiten, Tage, wie viele Tage man arbeitet, wie viel Flexibilität man hat, wie gut die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind. Das sind ja alles Dinge, die, glaube ich, heute bei jüngeren Menschen, die in den Beruf einsteigen, nochmal eine größere Rolle spielen als jetzt bei uns.
Mangelnde Flexibilität würde ich den Unternehmen im Moment wirklich nicht vorwerfen. Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan, weil sie genau merken, sie kriegen sonst gar keine jungen Leute mehr. Es ist dann häufig eher tatsächlich die Bezahlung und das Ganze, was drumherum noch dranhängt. Also insofern hat man da zumindest erkannt, dass man was tun muss, um junge Menschen zu gewinnen. Aber das Ganze passiert relativ spät und hätte schon vor einigen Jahren viel intensiver angegangen werden müssen. Und das zahlt sich jetzt natürlich aus, weil die jungen Leute tatsächlich fehlen, weil es zu wenig attraktive Angebote gibt.
Tatsächlich ist es auch so, dass Corona da uns auch noch mal ein Schnippchen schlägt, nämlich Es ist gar nicht so, dass wir wenig Leute oder wenig junge Leute haben. Nur manchmal warten die im Moment noch ein bisschen ab. Durch Corona sind viele Berufsorientierungsmöglichkeiten, Jobmessen, all sowas, Praktika, ja quasi auch auf Eis gelegt worden. Das heißt, die Frage, studiere ich, wenn ich denn die Hochschulqualifikation habe oder mache ich eine Ausbildung, ist ein bisschen vertagt worden. Ne? Noch dazu ist man enger am Elternhaus durch diese ganzen Lockdown- und Homeschooling-Phasen. Das heißt, da wartet jetzt eine große Kohorte und die Unternehmen warten auch auf diese Bewerber und die kommen einfach nicht oder wenn nur zögerlich. Und das erklärt die Lage.
Darf ich noch eine Frage stellen? Wie ist denn das in also schon in der Schulausbildung, also ob es jetzt die Hauptschule ist oder eben das Gymnasium ist, wie viel wird da schon auch auf dann zukünftige Arbeitswelten geschaut? Ich kann mich erinnern, wir haben mal vielleicht einen Projekttag gemacht, ja, da haben wir dann kurz mal im Supermarkt vorbeigeguckt und geschaut, wie werden Regale eingeräumt, aber und dann war irgendwie bei der damals noch beim Jobcenter dann irgendwie einen Orientierungstag gehabt oder so, aber es hat jetzt nicht so viel gebracht für meine Berufsausbildung.
Ja, genau, aber du hast ja einen tollen Beruf gefunden und das ist ja auch was Gutes. Also die Eigeninitiative ist ein wichtiges Thema, aber du sprichst es an, natürlich muss in den Schulen mehr passieren. Und es ist immer noch so, dass es in den Gymnasien eher in Richtung Studium geht. Und da sind ja zum Beispiel auch die Lehrer und die Lehrkräfte diejenigen, die nur den Schulbetrieb kennengelernt haben, die gar keine Ausbildungs- oder Jobwelt eine andere kennengelernt haben. Also da muss eine Menge mehr passieren, aber viele Bundesländer sind schon auf dem Weg. Projektwochen sind da, aber es gibt auch Fächer, die sich eben wirklich mit Berufsorientierung stärker auseinandersetzen und auch in den Schulbetrieb geholt werden. Aber da ist noch Luft nach oben.
Das finde ich tatsächlich auch auffällig. Das habe ich auch bei den eigenen Kindern erlebt. Die kennen ja meistens nur so die Berufswelt der Eltern, ja, das Milieu, in dem die sich bewegen. Aber was es noch an tatsächlich vielfältigen Möglichkeiten gibt, an Berufszweigen, die man ja selbst nicht kennt, weil ja auch wir nur in einem eingeschränkten Milieu arbeiten, da passiert in den Schulen tatsächlich wenig, obwohl Praktika zur Pflicht gemacht werden. Aber da ist man dann in einem Bereich, meistens in dem, mit dem auch die Eltern irgendwie kennen, weil die das mitvermittelt haben. Wenn man Glück hat, ist es mal was anderes. Also diese Bandbreite kennenzulernen, was es eigentlich an Möglichkeiten alles gibt mit beruflicher Qualifikation, da könnte durchaus noch mehr getan werden, auch wenn es da immer von den Arbeitsagenturen so Projektwochen gibt. Aber das ist wahrscheinlich insgesamt noch zu wenig.
Wollen wir mal auf das Thema schauen, Volker, das du schon auch angesprochen hast, nämlich das Thema Fachkräfteeinwanderung, auch ein Riesenthema. Also ich habe mich in den vergangenen Jahren sehr viel damit beschäftigt, vor allem auch wie in der Politik dieser Begriff des Einwanderungslandes auch wahrgenommen worden ist. Und das, der hat ja erst in den letzten Jahren, das ist eine Dynamik reingekommen. Also die Union hat das sehr lange, CDU, CSU hat das sehr lange abgestritten, dass Deutschland überhaupt ein Einwanderungsland ist. Es gibt diesen Satz von Helmut Kohl aus den 80ern, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Es gab auch immer andere CDU-Politiker, die das anders gesehen haben. Heiner Geißler gehörte dazu zum Beispiel. Aber auch in der SPD war das sehr lange das Credo, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist. Bei denen hat sich das ein bisschen früher gedreht. Und man hat dann in den Jahren ja, so 15, 16 tatsächlich mal ganz konkret angefangen, über ein Einwanderungsgesetz zu sprechen. Und da haben sich SPD und Union in der Großen Koalition, ja, also haben sehr stark darüber diskutiert, sehr stark gestritten. Die SPD wollte ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild. Man hat sich dann am Ende auf so ein Wortmonstrum geeinigt mit dem Titel Fachkräfteeinwanderungsgesetz, damit es kein reines Einwanderungsgesetz ist, auch so ein bisschen ein Zugeständnis an die Union. Und das ist am 1. März 2020, also noch nicht vor allzu langer Zeit, in Kraft getreten und sollte so ein bisschen das System, das wir haben an Einwanderung in die Fachkräfteberufe aufbrechen. Also indem man zum Beispiel sagt, dass Fachkräfte nicht mehr nur diejenigen sind, die Hochschulabsolventen sind, dass es nicht mehr nur Mangelberufe einschließt, die Einwanderung, also dass es für alles geöffnet ist, wo man eine Berufsqualifikation vorweisen kann, die ähnlich ist einer Deutschen oder einer Deutschen entspricht, dass man auch zur Arbeitssuche hierher kommen kann, zum Beispiel, dass man zur Ausbildungsplatzsuche hierher kommen kann, das ist da alles mit drin. Habt ihr den Eindruck, das hat in den vergangenen Jahren tatsächlich auch was verändert in Deutschland bei der Fachkräfteeinwanderung?
Viel zu wenig, würde ich sagen. Also es ist auch ein Grund dafür, weshalb das jetzt wieder reformiert wird. Und Nancy Faeser und Hubertus Heil wollen ja jetzt im September quasi ihr neues Konzept vorlegen, um das zu vereinfachen, weil es viele Probleme gibt. Also und die berufliche Anerkennung hast du schon genannt. Es ist total schwer, mit einem Beruf, der nicht in Deutschland ausgebildet wurde, hier überhaupt beruflich anerkannt zu werden. Das ist ein Prozedere, das dauert ewig teilweise, wo man denkt, also wo man sich an den Kopf greift nach dem Motto, da werden Menschen gebraucht. Ein ganz großes Problem ist natürlich in Deutschland auch die Sprache. Ja, viele aus dem Ausland können fließend oder leichter Englisch, Deutsch ist schwer.
Und muss man vorweisen, ja.
Ja, braucht Deutschkenntnisse, um auch in dem Berufsumfeld sich bewegen zu können. Natürlich spielt das eine wichtige Rolle, weil abgesehen von den Kneipen in Berlin, es wird nicht überall Englisch gesprochen, da hat sich noch nicht so viel verändert. Und das ganze große Problem liegt auch ein Stück weit daran, dass all diese politischen Entwicklungen so abgeleitet wurden von der alten, längst überkommenen Gastarbeiterstruktur. Wir haben jahrzehntelang nur billige Hilfskräfte aus dem Ausland geholt, die irgendwo, als es noch den brummenden Ruhrpott gab, an den Kohleöfen standen oder anderswo. Und man hat aber nie über wirklich qualifizierte Fachkräfte nachgedacht mit Green Card oder anderen Modellen. Das fing ja bei der IT allmählich an. Und auch da rächt sich jetzt dann wieder, wiederholen es heute mehrfach, so dieses späte Erwachen, ja, dass man jetzt erst merkt, wie sehr wir eigentlich auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen sind. Denken wir nur an den Pflegebereich. Da fehlen auch seit Jahrzehnten Zehntausende Menschen, die eigentlich gebraucht werden. Auch da tut sich trotz Anwerbeversuche schon von Jens Spahn, und die gehen ja auch schon seit auf 2012 zurück, da hat man damit angefangen, tut sich zu wenig, weil Deutschland zu wenig attraktiv ist für Fachkräfte aus dem Ausland.
Auf jeden Fall. Also da kann ich Volker auch wieder nur recht geben. Das hat man auch ein Stück weit verschlafen. Das ist aber jetzt auch eine Chance zu gucken, also was kann man noch für Stellschrauben drehen? Also man kann es auf drei Punkte, glaube ich, zusammenfassen. Es ist zu kompliziert, es dauert zu lange und es ist nicht wirklich ein Gesetz mit offenen Armen. Ne? Wenn wir sagen, wir werden ein Einwanderungsland und es ist jetzt völlig klar, also egal wie hoch die Zahlen sind, wir brauchen unglaublich viele Menschen als Fachkräfte bei uns und die müssen gut und sicher und nicht mit Dumpinglöhnen und in irgendeiner Schattenwirtschaft arbeiten, sondern da hinkommen, wo wir sie auch brauchen, wo Gesellschaft dann integrativ zusammenwachsen kann. Ne? Also ich sage jetzt mal ein Beispiel von einer jungen Frau, an der das, glaube ich, sehr deutlich wird, wo da der Hase bei uns im Pfeffer liegt. Das ist eine junge Frau, ist eine Belarusin, ist 37 Jahre alt, die möchte gerne Lehrerin in Deutschland werden. Ne? Und da suchen wir ja Land auf, unglaublich viele Kräfte, von 250.000 ist da in den nächsten Jahren die Rede. So. Diese Frau hat sich beim Sächsischen Landesamt für Schule beworben, möchte gerne Lehrerin in Deutschland hier werden und man muss sagen, die hat Russisch, Literatur und Deutsch studiert in ihrer Heimat und hat in Deutschland noch einen Germanistik-Master gemacht und ist staatlich anerkannte Dolmetscherin. Und die darf trotzdem bei uns nicht unterrichten. So. Und dann fragt man sich, wie viel Not haben wir denn eigentlich, wenn wir nicht vielleicht ein bisschen flexibler werden bei diesen Dingen, auch individueller. Das ist auch eine Forderung und eine Hoffnung, die natürlich jetzt auch auf diese neue Reform da im September zuschwimmt.
Ja, das ist interessant, dass man eben immer noch diese Fälle hört, obwohl ja dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz aus dem Jahr 2020 genau das hätte auflösen sollen.
Genau.
Also, dass man eben sagt, man vereinfacht die Anerkennung von qualifizierten Berufen. Da hieß es dann eben nicht mehr, die müssen unsere deutschen Berufe sein, sondern das kann eben eine Art von gleichwertiger Berufsausbildung sein, obwohl dann gleichwertig ja auch wieder zu definieren ist und das dann auch wieder Sache der Bundesagentur für Arbeit ist, das dann zu vermitteln. Und man geht eben nicht mehr nur auch auf diese Mangelberufe. Also Pflege zum Beispiel ist ja etwas, was lang eben schon vereinfacht worden ist, sondern eben sagt, überall, wo jemand auch ein Jobangebot hat, kann er auch gerne kommen, kann sich hier auch möglicherweise einen Job suchen, dass trotzdem diese Dinge nicht so gut funktionieren, wie sie vielleicht funktionieren könnten. Auch die DEHK, glaube ich, hat vor wenigen Wochen gesagt, das ist alles auch zu bürokratisch.
Genau.
Also deswegen ist es einfach so schwierig, die Leute anzuwerben. Hinzu kommt ja auch nur, dass das nicht das einzige System ist, sondern dass wir jetzt zudem auch noch zum Beispiel das Blue-Card-System haben für diejenigen, die eine Hochschulausbildung haben und dann ein bestimmtes Jahresgehalt vorweisen können in dem Job, den sie bekommen. Wo man aber auch wiederum sagt, da sind die Hürden zu hoch, da ist die Gehaltsgrenze zu hoch und so. Also das sind alles Dinge, wo man noch drehen kann, wo, glaube ich, die Ampel auch ran will.
Drehen muss.
Schönes Beispiel eigentlich, was auch klar genau illustriert. Gesetzestexte sind das eine. Ja, aber Mentalitäten und Umsetzungspraxen, die dahinter hängen, sind natürlich das andere. Und Kate hat es ja auch gerade schon gesagt, so die Integration und die Offenheit für Menschen, die hier zu uns kommen und hier arbeiten, die ist auch noch nicht so ausgebreitet, wie wir das eigentlich haben müssen, was leider auch viel mit der Flüchtlingsdebatte von 2015 zu tun hat, weil auch da, es gab ja damals, wir haben die Worte von Angela Merkel noch im Kopf, die Hoffnung, dass jetzt viele syrische Fachkräfte zu uns kommen und auch hier müssen wir in gewisser Hinsicht unseren Arbeitsmarkt entlasten, was aber faktisch nicht der Fall war. Das waren zu wenige, die man wirklich hätte schnell integrieren können, aber die haben natürlich dann auch in der politischen Debatte das Bild wieder von den ausländischen Zuwanderern hier bestimmt und das ist auch immer ein Handicap für die eigentlich notwendige Zuwanderung von Fachkräften.
Ja, wobei man sagen muss, dass da immer natürlich diese Debatte auch mitschwingt, von wie weit kann jemand aus dem Asylsystem, also aus dem Fluchtsystem sozusagen raus und dann rein in den Arbeitsmarkt. Also gerade bei den konservativen Parteien, bei den Unionsparteien ist ja die Befürchtung groß, dass wenn man sagt, jemand kann hier Asyl beantragen und kann dann sozusagen sofort in den Arbeitsmarkt, dass das eine Art Pull-Effekt ist. Also dass man die Leute anzieht, nach Deutschland zu kommen, obwohl sie gar keinen richtigen Fluchtgrund haben. Das ist immer nicht so ganz nachgewiesen. Das ist eher so ein gefühltes Argument. Man merkt, dass die Ampel da jetzt auch etwas umdenkt. Also es gibt ja schon die Möglichkeit aus zum Beispiel dieser Duldung heraus. Also wenn man in Deutschland ist, aber also eigentlich hier keinen Asyltitel oder ähnliches bekommt, eigentlich abgeschoben werden müsste, aber das aus rechtlichen Gründen zum Beispiel nicht geht und man dann jahrelang hier eben ist und eine Kettenduldung nach Duldung nach Duldung hat, dass man dann bislang nach 6 bzw. 8 Jahren raus kann, einen Aufenthaltstitel bekommt. Und da will die Ampel ran und sagen erstens diese 6 bzw. 8 Jahre, das wird verkürzt auf 4 bzw. 6 Jahre und man will den Leuten auch die Möglichkeit geben, zumindest einem Teil, dass sie ein sogenanntes Chancenaufenthaltsjahr machen. Also, dass man sich ein Jahr lang um alles kümmern kann, um Lebensunterhalt, um die Sprachkenntnisse und eben dann auch um einen Job und dann ein Bleiberecht möglicherweise hier in Deutschland bekommt nach diesem einen Jahr.
Mir ging es aber bei meinem Hinweis jetzt weniger um diese ganzen formalen Kriterien, wo es natürlich klasse ist, dass sich verändert haben, sondern im Wesentlichen auch um die Integrationsbereitschaft der Gesellschaft. Ja, auch das ist ja bedingt ja einander, dass Menschen, die herkommen, dass die nicht als Fremde betrachtet werden, sondern ein gutes Stück weit, soweit es geht, als Teil der Gesellschaft und integriert werden in die Arbeitswelt, in die Gesellschaftswelt drumherum, ja, in Vereine und wo auch immer, damit die Teil des normalen Lebens in Deutschland werden. Auch das ist ja eine Willkommenskultur jetzt auf anderer Ebene für Fachkräfte. Und auch da tun wir uns, glaube ich, immer noch ein bisschen schwer.
Weil nämlich fast alles defizitär betrachtet wird. Also die müssen, ja, sie müssen mitbringen. Ja, also sie bringen mit zum Beispiel viele Sachen, die wir sehr gut gebrauchen können. Multinationalität, Offenheit, Erfahrungen. Wir sehen es doch jetzt auch, ihr habt vorhin die Flüchtlingskrise angesprochen mit Syrien. Wir haben jetzt die Situation mit der Ukraine. Da kommen unglaublich viele gut ausgebildete Menschen zu uns, ob sie längerfristig dann hier bleiben, wird man sehen müssen, wie sich eben auch die Weltgeschichte bis dahin dann dreht. Ne? Aber viele dieser jungen Leute, die hier hinkommen, vor allen Dingen, wollen hier auch studieren. Das heißt, das sind High Potentials, die wir dann auch, wenn wir es gut anstellen, für uns begeistern können und vielleicht sogar dann bei uns behalten können oder sie gerne hier ihren Lebensmittelpunkt erstmal haben wollen. Das sind Chancen, die wir haben und die sollten wir jetzt ergreifen.
Da möchte ich aber noch einen Aspekt dazu bringen, den wir gerne vergessen. Durch solche Prozesse findet auch ein erheblicher Braindrain aus diesen jeweiligen Ländern statt.
Völlig
ja,
richtig.
Man weiß es ja von vielen Ländern in Südostmitteleuropa, wo qualifizierte Ärzte und alles weggehen und in diesen Ländern dann neue Notstände entstehen, weil sie natürlich zu den besseren Bedingungen abwandern. Also das ist auch eine Kehrseite der Medaille, die man zumindest ein gutes Stück weit mit berücksichtigen
muss. Hast du unbedingt recht, Volker. Aber guck mal, wie viele deutsche Ärzte im Ausland arbeiten. In Schweden zum Beispiel, in Norwegen, da hatten wir diesen Braindrain auch vor vielen Jahren. Und wir brauchen Ärzte hier auch. Also das ist, ich will das gar nicht in Abrede stellen, das ist sicher richtig. Ne? Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel der Philippinen oder so, wo wir wissen, dass sehr viele Pflegekräfte ausgebildet werden und zwar sehr viel mehr als im heimischen philippinischen Markt Arbeit finden können. Ne? Wir wissen zum Beispiel, dass chinesische Hochschulabsolventen ganz schlechte Berufschancen im Moment haben, Jobchancen. Also sage ich mal, wenn man bereit ist, um die Welt zu gehen, dann kann man das tun. Das ist ein Markt, aber natürlich verbietet sich, andere Länder auszusaugen.
Also ich bin tatsächlich auch gespannt, was die Ampel dahingehend jetzt noch, also im September dann, im Herbst, vorstellen wird. Im Koalitionsvertrag finde ich das alles noch so ein bisschen vage. Also wir finden darin eine Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems. Also Punktesystem haben wir im vergangenen Jahr schon öfter gehört, immer mit Verweis auf Kanada als tolles Vorbildsland, um den Arbeitsmarkt zu öffnen und die Blue Card, die ich vorhin schon erwähnt habe, auch nicht auf nicht akademische Berufe auszuweiten. Also mal schauen, was dann tatsächlich am Ende bei rumkommt. Ich glaube, die große Frage ist dann auch immer, welche Hürden sind eben zu nehmen. Also ganz hürdenlos kann man es nicht machen. Man wird das immer mit bestimmten Hürden verbinden müssen und da ist eben dann die Frage, wie bürokratisch sind die Abwägungen von Nachweisen und Aufwand dafür dann.
Da bin ich auch sehr gespannt. Also gerade Arbeitsminister Hubertus Heil geht ja immer wieder oder weist immer wieder darauf hin, dass ja gerade die Anerkennung von Berufsabschlüssen, ausländischen Berufsabschlüssen deutlich vereinfacht werden soll. Ich glaube, das wäre tatsächlich ein großer Schritt, der da passieren müsste, neben den Sprachhürden, die es natürlich nach wie vor weiterhin geben wird. Aber dass diese Prozesse vereinfacht werden und solche Anerkennungen stattfinden und sich nicht, wie teilweise heute das noch der Fall ist, über ein ganzes Jahr hinziehen, bis man überhaupt die Arbeitsgenehmigung für Deutschland bekommt. Also auch das könnte schon ein großer Schritt, sondern ich glaube, das werden sie zumindest anpacken wollen.
Wie soll denn dann überhaupt dieses Punktesystem aussehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Im Moment steht es nur als Punktesystem, das man etablieren möchte im Koalitionsvertrag. Also wenn ich zurückdenke, glaube ich, war das, wenn man auf das kanadische System verwiesen hat, auch relativ komplex. Aber man kann ja dann in verschiedenen Bereichen einfach Punkte sammeln kann, ne? Und dann
Sprachkurs 10 Punkte, zum Beispiel, Praktikum 5 Punkte und so weiter. Und das musst du dann aber regelmäßig machen. Aber wie wollen wir das denn bei uns etablieren? Also,
naja, vor allem zusätzlich noch. Die Frage ist ja auch immer, muss man vielleicht nicht auch mal sagen, man macht mal Tabula Rasa und setzt das komplett nochmal neu auf, wenn man in dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz guckt, wenn man aber auch jetzt in dieses neue Chancenaufenthaltsgesetz guckt, also dass eben die Duldung oder das für die Geduldeten leichter machen soll, in Deutschland Fuß zu fassen, dann nach gewisser Zeit, dann steht da sehr viel drin in Gesetz A wird dieser Paragraph ersetzt und dieses Wort in Gesetz B wird dieses Wort ersetzt und so. Also das ist wahnsinnig kompliziert und an vielen Stellschrauben wird gedreht, aber es ist quasi kein großes, ein einheitliches Gesetz, was natürlich klar ist, wenn man verschiedene Systeme hat, wie eben Asyl oder eben Einwanderung.
Und wenn wir es mal politisch zu denken versuchen, glaube ich, kann man dieser Koalition schon unterstellen, dass sie da versucht ist, ein Stück weit wirkliche Moderne zu wagen. Ja, wir haben vorhin erzählt, wie schwer sich die Union damit lange Zeit in der Großen Koalition getan hat. Also wenn es diese Koalition jetzt nicht schafft, also Grün, Rot und mit der FDP zusammen, die ja alle für dieses Thema eigentlich eintreten wollen, da eine wirkliche Modernisierung hinzulegen, dann wüsste ich nicht, wer das in diesem Land umsetzen könnte. Das ist jetzt ein bisschen prospektiv gesprochen und vielleicht schütte ich auch zu viele Lorbeeren im Vorfeld aus. Aber darin sehe ich schon eine gewisse Chance zumindest, dass da wirklich mal ein qualitativer Schritt passiert, der sich am Ende für alle Beteiligten auch lohnt.
Das ist richtig, Volker. Aber weißt du, wir sind ja nicht das einzige Land, die tolle Fachkräfte suchen. Und tatsächlich darf man da gespannt sein, wenn man jetzt mal September nimmt. Also es könnte man jetzt sagen, es sind 4 Wochen oder so, müssten sie langsam damit mal anfangen, das zu konkretisieren. Ich glaube, das wird sehr, sehr herausfordernd. Und ich glaube auch, weil man überall in den Diskussionen immer hört, jeder muss einen langen Atem haben. Ne? Vor allen Dingen die nach Deutschland kommen wollen, um hier zu leben und zu arbeiten. Aber wir brauchen sie jetzt. Und die Frage ist natürlich, was kann denn in den Unternehmen jetzt noch an langen Atem sein? Ne? Da sind einige ja echt auf dem Zahnfleisch. Und das ist eine sehr spannende Zeit, aber auch eine sehr herausfordernde.
Ich glaube tatsächlich, dass auch dieser Druck aus den Unternehmen bei der Union in großen Teilen für ein Umdenken gesorgt hat. Also dass die natürlich, das ist aus deren einfach politische Haltung heraus schon so, dass die beim Thema wie viele Leute kommen nach Deutschland, die möglicherweise dann eben unqualifiziert sind oder keine Arbeit haben, wie viele kommen als Geflüchtete zu uns, dass die da in Teilen eben sehr restriktiv denken. Und dass natürlich dieses Denken auch bei einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz in dem Fall sehr stark bedingt und beeinflusst hat, merkt man jetzt bei dem Chancenaufenthaltsgesetz wieder, wo sehr scharf dagegen geschossen wird, dass das eben auch viel ein Pull-Faktor sein wird, glaubt zumindest eben die CDU. Aber dass man schon merkt, dass gerade diese wirtschaftliche Komponente des Ganzen auch da wahnsinnig viel Druck ausgeübt hat, weil natürlich jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete im eigenen Wahlkreis zu Hause von den Unternehmen diese Beispiele bekommt, die dann oft nur Einzelbeispiele sind, aber im Großen und Ganzen wird ein Bild ergeben. Ich habe hier den gut integrierten Flüchtling, der in meinem Unternehmen arbeitet und das ist ganz toll und wir brauchen den und warum kann er nicht hier bleiben? Und diese ganzen Fragen treffen natürlich gerade auch die Union, die sich die Wirtschaft auf die Fahne schreibt, auch nochmal stark.
Seitens der Arbeitgeberverbände höre ich nur noch, dass dieses Thema wirklich höchste Priorität hat vor vielen anderen im Moment, weil es natürlich da auch ein gutes Stück weit um die Gestaltung der Zukunft geht und das A und O und das Überleben der Betriebe, wenn die Fachkräfte fehlen. Ja, das ist ja fast wie beim Gas, muss man die Produktion einstellen, ja, weil man bestimmte Prozesse gar nicht mehr aufrechterhalten kann. Und insofern wird das gerade mit dem in Rente gehen der Babyboomer ein großes Thema. Und da ist vielleicht auch noch eine Debatte, über die wir irgendwann auch nochmal reden müssen, was hier unter dem Thema Flexirente läuft. Also die Möglichkeit, dass Leute, die es können und wollen, dass die dann tatsächlich auch länger arbeiten können, damit ein bestimmtes Fachkräftepotenzial einfach nicht von jetzt auf sofort verloren geht, weil man es A nicht ersetzen kann und B die Qualifikationen ja noch vorhanden sind. Also auch da, denke ich mal, wird man sich tatsächlich flexible Modelle zum gegenseitigen Nutzen einfallen lassen müssen, noch flexibler, als es heute der Fall ist. Einfach zu sagen, ich bin jetzt 65 oder 67 und jetzt ist Schluss, wird dann in Teilen kaum noch gehen oder schwierig sein. Ne?
Aber das Stichwort ist wahrscheinlich flexible Modelle, weil ich kann auch verstehen, dass eine junge Generation, die sowieso eine große Last zu tragen hat finanziell, also die viele Renten finanzieren muss, die eine Klimakrise schultern muss, dass die erstmal vielen Dank sagt, wenn Leute aus einer Generation, die es nicht mehr betrifft, kommen und sagen, so, ihr müsst jetzt erstmal bis 40 arbeiten und die Wochenarbeitsstundenzeit, die legen wir jetzt auch noch oben, weil es geht halt alles nicht anders. Das sorgt nur für Generationenkonflikt und das, glaube ich, ist auch nicht die Zukunft der Arbeit und macht es auch nicht attraktiver.
Und da wäre ich unbedingt dafür, weil sowas festzuschreiben wäre natürlich wieder eine politische Katastrophe. Ja, deswegen flexible Modelle, die man nach Bedarf anpassen kann und die es den Individuen ein gutes Stück weit überlassen, mit Vor- und Nachteilen, die alle Modelle mit sich bringen. Aber nur so kann man zumindest in Teilbereichen die Probleme, die auf uns zurauschen, ein Stück weit auffangen. Ja, es wird auch für jeden nicht gesundheitlich in Frage kommen. Da gibt es ja ganz viele Einschränkungen, Handicaps oder Möglichkeiten, die es auf der anderen Seite auch gibt. Zumindest sollte man die Optionen dafür eröffnen, dass Menschen, die das können und wollen, dass sie das auch weiterhin machen können.
Katharina, du hast vorhin ja auch noch gesagt, die jungen Leute, die zum Beispiel eben auch mit dem Klimawandel und den Folgen dann stärker und den Kosten, die damit verbunden sind, kämpfen werden müssen. Das sind aber diejenigen, die jetzt auch gefordert sind, zu überlegen, was können sie denn tatsächlich auch beruflich tun, um zum Beispiel den Klimawandel mitzugestalten. Das ist ja auch eine große Chance. Und da kann man vielleicht einfach sagen, eine Sache, die nichts kostet, ist Information. Ja, also es muss mehr kommuniziert werden, mit welchen Berufen, mit welchen Tätigkeiten ich was erreichen kann. Ja, wie ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin für Nachhaltigkeit, interessiere ich mich besonders oder ich möchte irgendwie irgendwas machen rund um Elektro und Gas jetzt aus den aktuellen Dingen, dann müssen einfach die Möglichkeiten schneller und vielleicht auch einfach attraktiver präsentiert werden. Und das kann man auf jeden Fall schon mal parallel zu dem, was die Politik dann vielleicht irgendwann demnächst anstößt, machen.
Ja. Wir haben jetzt hier.
Kate, ich habe immer noch mal eine Frage an dich, bevor Katharina hier fast das Schlusswort ziehen will. Wir haben auch noch ein weiteres Problem. Ich habe es ganz am Anfang mal angesprochen. Ich habe jetzt vor kurzem eine Statistik gesehen, dass wir pro Jahr immer noch über 50.000 Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher haben. Also wo ich immer denke, ey, da läuft ja auch ein großes Defizit neben uns her. Das ist eine gewaltige Zahl. Das ist eine Kleinstadt, die ohne Schulabschluss die Schule verlässt und dann wahrscheinlich mit irgendwelchen Aushilfsjobs sich durchs Leben hangeln muss. Passiert da was oder müsste da noch mehr passieren? Da fehlt mir tatsächlich der genaue Überblick.
Da hat, glaube ich, niemand einen richtigen Überblick. Das ist eine Achillesferse. Ja, du hast völlig recht. Das darf eigentlich gar nicht sein. Genauso wie es nicht sein kann, dass wir so viele Analphabeten haben, die das Schulsystem durchlaufen und trotzdem nicht richtig lesen und schreiben können. Also Schulabbruch hat unter Corona auch noch zugenommen. Weil ganz viele derjenigen, die dann mit Homeoffice oder Homeschooling hat dann nicht funktioniert und die Schule und die Schulleitung sprechen davon, dass sie viele Leute verloren haben. Da müssen wir unbedingt dran. Ich weiß nicht, ob das so auf dem Schirm ist, auch in der Politik, weil da musst du richtig Geld in die Hand nehmen, um dieses sogenannte Übergangssystem wirklich auch wieder zu einem Zurück in den Arbeitsmarktsystem zu machen. Es gab mal diesen Bildungsgipfel, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Der war mit, ich glaube in Dresden der erste, es waren 2 Stunden mit Frau Merkel. Da war das Hauptthema und sie haben gesagt, sie wollen die Zahl minimieren. Viel passiert ist seitdem nicht. Ja. Das ist eine Riesenbaustelle, schade. Keine Frage. Ja, ja, und es ist ein Riesenpotenzial. Es darf nicht sein, dass Menschen ohne Schulabschluss, weil dann ist nämlich die Frage, du hast ja gesagt, die arbeiten dann, die helfen sich mit Hilfsjobs. Ja, das ist ein schnelles Geld, was sie dann machen können. Ja, aber sie haben keine Ausbildung. Das heißt, wenn es mal irgendwann wieder eng wird, haben sie keine Ausbildung, die sie vorweisen können.
Ja, und bescheidene Perspektiven kommt ja dann
genau,
auch dazu.
Genau, so ist
meistens
es.
Bleiben die ja dann in so einem Milieu hängen.
Ja, genau.
Wir, glaube ich, können bei diesem ganzen Thema auch heute in diesen Minuten, die wir gesprochen haben, nur einen Ausschnitt beschreiben. Aber Kate, ihr macht eine Serie draus in Köln im Deutschlandfunk. Vielleicht kannst du dazu mal ein paar Worte noch sagen. Bisschen Cross-Promotion ins On-Air-Programm.
Ah ja, freuen wir uns drüber. Ja, zusammen mit den Kollegen in der Wirtschaft haben wir uns überlegt, dass Fachkräftemangel und besser gesagt die Fachkräftezuwanderung jetzt gerade so ein wichtiges Thema ist, dass wir mehr die Menschen, die es betrifft, ne? Also wir reden immer über das Problem, aber die Menschen dahinter, die Schicksale, die damit verbunden sind, kennen nur ganz wenige. Und auch, dass wir eben als Deutschland nicht alleine sind mit diesem Problem. So haben wir uns überlegt, wir werden den August als Monat für Themen widmen in beiden Sendungen, die sich genau um die Fachkräftezuwanderung, schöne Geschichten, Horrorgeschichten und ja, Reformgeschichten, ja, mit Hinblick auf das, was dann in der Politik vielleicht geplant ist. Das haben wir uns einfallen lassen und bis Ende August gibt es dazu immer Beiträge und Geschichten.
Dann machen wir noch weiter in eigener Sache, haben wir nämlich auch noch was zu sagen. Für alle, die mal Lust haben, das Hauptstadtstudio und alle, die hier arbeiten und an diesem Podcast beteiligt sind, live kennenzulernen, sollten sich den 15. September merken. Da werden wir möglicherweise eine kleine Hörerinnen- und Hörerveranstaltung machen, hier in der Bundespressekonferenz. Und weitere Informationen dazu gibt es dann aber in den nächsten Podcast-Folgen. Das erstmal als kleiner Appetizer und damit verabschieden wir uns.
Tschüss.
Tschüss.